Ein herzliches Hallo, hier ist wieder der Podcast Kultkicker, hier ist Olli Dütschke und ja, was war das für eine Geschichte in der Fußball-Bundesliga? Tobias Krull sitzt auf der Zuschauertribüne, will sich das Spiel Wolfsburg gegen Köln anschauen und zack, wird er auf einmal Schiedsrichter, / vierter Offizieller. Ist doch klar, dass wir vom Kultkicker ihn unbedingt als Gast haben wollen.
Tobias Krull, schön, dass du dir Zeit nimmst bei diesen vielen, vielen Interviewanfragen, die du bekommst. Natürlich die erste Frage, was hat sich denn bei dir geändert seit dem 27. Januar, Samstag, 15.50 Uhr circa?
Was hat sich geändert? Grundsätzlich ist mein Instagram und mein Handy komplett explodiert nach dem Spiel. Also ich habe auch ganz viele Nachrichten noch gar nicht beantwortet, die ich da bei WhatsApp zum Beispiel gekriegt habe. Und ich glaube, geändert hat sich, dass irgendwie jetzt so ganz Deutschland mich gefühlt kennt, was vorher nicht so der Fall war.
Und wie ist das so? Wie fühlst du dich damit?
Ja, ich finde halt die Geschichte persönlich auch super lustig, ehrlich gesagt, weil das wieder so ein Zufall ist, den gibt es ja eigentlich nicht. Ne? Also ich bin vielleicht 3-4 Mal im Stadion pro Jahr. Und das dann auch noch genau in dem Spiel, wo ich hinter der Trainerbank sitze, und zwar ohne Reihe vor mir, sondern nur mit einer Treppe vor mir, wo ich runtergehen kann, 5 Stufen, und an der Trainerbank bin. Und dann noch ein Schiedsrichter ausfällt, was ja auch nie passiert. Also klar, der eine hat mal eine Zerrung, dann tauscht er halt mit dem vierten Offiziellen, weil er nicht mehr laufen kann. Aber dass ein Schiedsrichter dann tatsächlich ins Krankenhaus muss und nicht mehr einsatzfähig ist und dann vierter Offizieller gesucht wird, das ist ja in der Bundesliga tatsächlich ein Novum. Das gab es ja jetzt das erste Mal, in der ersten Bundesliga zumindest, soweit ich informiert bin. Und dass ich dann halt da genau sitze, ja, ist natürlich brutal. Ne? Also super geile Geschichte auf jeden Fall.
Fangen wir mal anders an. Du hast einen Schiedsrichterschein. Wie lange schon?
Ich habe den gemacht irgendwie vor 5 Jahren oder sowas, plus minus. Ich habe es gar nicht im Kopf.
Warum eigentlich?
Das war ganz lustig. Also wer mich als Fußballspieler kennt, weiß, dass ich relativ extrovertiert im Tor hinten bin und dann auch gerne, Entscheidungen, die ich vielleicht anders gesehen habe, auch gerne lautstark kommentiere. Und wir saßen dann irgendwann mal vor 5 Jahren hier in der Sommervorbereitung, haben wir noch nach dem Training mal auf den Samstag den Grill angeschmissen. Und haben dann so ein bisschen gesessen, ein Bierchen getrunken, ein bisschen gequatscht, gegrillt mit der Mannschaft so als Auftakt so ein bisschen. Und da war unter anderem auch unser Schiedsrichterbeauftragter, der Uwe Wiedenhöf, dabei, der, glaube ich, mittlerweile 85 ist und immer noch Spiele pfeift. Und dann habe ich gesagt, ach, die Schiedsrichter, und ich muss mich immer aufregen und irgendwie gefällt mir das nicht. Und dann hat er gesagt, ne, dann mach doch selber einen Schein. Und weil ich dann ja wieder leichtsinnig bin, wie man ja Samstag auch gesehen hat, also so ein bisschen spontan habe ich gesagt, du pass auf, Uwe, dann mache ich halt den Schein und dann mache ich es halt besser. Und dann hat sich noch mein damaliger Torwarttrainer, der Michael Krauskopf, mit angeschlossen, sodass ich dann irgendwie ein paar Wochen später in der Jugendherberge in Hankensbüttel, also im Norden vom Landkreis Gifhorn, saß, mit einer ganz gemischten Truppe, ich glaube von 14 bis 52 oder sowas war irgendwie alles dabei. Und dann da ein Wochenende in der Jugendherberge verbracht habe und den Basis-Schiedsrichterkurs gemacht habe.
Ja, Glückwunsch.
Ist danke, danke. Gefallen. Also eigentlich auch wieder so eine lustige Geschichte, so außer Laune heraus, dann einfach gesagt, komm, ich mach das jetzt. Und dann hast du diesen Lehrgang da in Hankensbüttel gemacht, da hattest eine Woche später nochmal so einen Vertiefungskurs und eine Woche später dann die Prüfung, die ich, glaube ich, tatsächlich ohne Fehler oder mit einem Fehler nur bestanden habe, wo man sich auch darauf vorbereiten musste. Ne? Also man hat tatsächlich gemerkt, manche Sachen, wo du als Spieler dachtest, das ist ja falsch, waren dann richtig. Also man hat tatsächlich viele Sachen gelernt, wo man nicht wusste, wie die wirklich gemäß der Regeln sind. Und dann ging es irgendwann los, dann habe ich das erste Spiel gepfiffen. Das war am 10.11. damals, das weiß ich noch ganz genau, weil meine Kumpels nämlich dabei waren. Die haben zugeguckt, weil am 11.11. wollten wir in Köln Karneval feiern. Und dann habe ich gesagt, ich muss aber morgens noch pfeifen, das war ein Sonntag, und habe dann hier das Spiel Knesebeck 2 gegen Langwedel gepfiffen. Und meine ganzen Kumpels waren dabei und haben draußen dann Havanna Club mit Cola für 1,50 € getrunken, morgens um 11. Und die waren so laut, dass die Spieler sich beschwert haben, dass bitte die Zuschauer, die vom Schiedsrichter da sind, ein bisschen leiser sich verhalten sollen. Also das ist so mein Start als Schiedsrichter gewesen.
Ein Fanclub für ein Schiri. Gibt's?
So war es.
Ja. Ja, hat Colina mal einen Fanclub gehabt? Ich weiß es nicht. Oder Dr. Felix Brüch, ich kann mir das nicht vorstellen.
Mag sein.
Wie viele Spiele hast du bis zum Mittwoch leiten dürfen? Hast du das so? Wie erfahren bist du als Schiedsrichter?
Ich nicht. Jetzt überlege ich gerade, war ein bisschen Corona dazwischen, weiß ich nicht, 50 oder sowas plus minus.
Okay.
Na, aber ich sehe halt meine Erfahrung eher darin, dass ich relativ hoch gespielt habe. Ne? Und ich glaube, das ist so, wo ich mir tatsächlich auch mehr Spieler, die mal höher gespielt haben, wünschen würde, die sagen, ich mache hinterher einen Schiri-Schein. Verstehe aber auch, dass die sagen, ich habe nicht so richtig viel Lust, wenn ich irgendwie Oberliga gespielt habe oder Regionalliga gespielt habe, irgendwie in der dritten Kreisklasse oder zweiten Kreisklasse anzufangen. So, das ist so das Thema. Müsste man sich vielleicht auch mal Gedanken machen, ob das nicht Sinn macht, dass man dann irgendwie so eine Sonderregelung hat, je nachdem, wie hoch hast du gespielt und dann ein bisschen schneller auch vorankommst. Ne?
Die Diskussion gibt es ja, was den Videoschiedsrichter angeht, ne? Ob man da nicht Ex-Profis auch mal nach Köln in den Keller schickt, ne? Die da ein bisschen unterstützen.
Genau. So, und ich meine, wenn du jetzt so ein Spiel pfeifst, ich sage mal, Knesebeck 2 gegen Langwedel als Beispiel, und die wissen, da steht einer, der Oberliga spielt, hast du ja auch ein ganz anderes Standing. Ne? Also das hast du dann schon gemerkt. Ne? Also deswegen, vielleicht bringt ja jetzt diese ganze Geschichte so ein bisschen Bewegung da rein, weil Fakt ist ja, wir haben zu wenig Schiedsrichter. Das waren ja irgendwie mal 80.000, jetzt sind wir noch bei 45.000, also hat sich fast halbiert. Und auch wenn ich jetzt gelesen habe, dass jetzt ein paar mehr dazugekommen sind, vielleicht kann man da ein bisschen was umstrukturieren, dass dann mehr Leute, die vielleicht auch mal gespielt haben, sagen, komm, ich pfeife hinterher noch mal meine 18 Spiele oder 20 Spiele im Jahr, weil ich meine, ich hätte auch nach 2 Jahren sagen können, ich höre jetzt auf und mache das nicht mehr, weil ich ja selber noch spiele und jetzt als sportlicher Leiter sowieso eigentlich nur zu tun habe hier. Aber ich sage halt, ich mache es weiter, weil sonst macht es halt keiner. Ne? Also wenn ich es nicht mache, macht's halt, hast du wieder 10 Spiele, 12 Spiele, die dann weniger besetzt sind pro Jahr. Und vielleicht gibt das jetzt ja einen Anstoß, dass der eine oder andere sagt, komm, ich habe da auch Bock drauf. Ich mache mal 10, 12, 15 Spiele, 18 Spiele, 20 Spiele im Jahr. Und ich glaube, dann ist dann dem hauptsächlich Breitensport, Fußball, dann doch sehr viel mitgeholfen.
Zumal es ja jetzt mittlerweile auch Panini-Bildchen gibt für Schiedsrichter. Die Schiris
Haben wir
werden
tatsächlich in Gifhorn auch ein
90.
Panini-Album, fällt mir gerade ein. Ist jetzt relativ frisch dabei. Wir hatten die gleiche Aktion mal mit dem MTV Gifhorn an sich gemacht, mit den ganzen Jugendmannschaften. Und jetzt gibt es vom NFV-Kreis Gifhorn auch ein Panini-Album, wo man sich Sticker bestellen kann. Ja, also es wird ein bisschen was gemacht. Es war ja auch Jahr des Schiedsrichters. Und glücklicherweise sind ja auch irgendwie 6% plus X jetzt neue Schiedsrichter dazugekommen. Also hat sich jetzt das erste Mal wieder erhöht, die Zahl. Und ja, mal gucken, vielleicht passiert da jetzt ja auch in Zukunft ein bisschen was.
Hat man einen Schiedsrichterschein dann immer dabei?
Früher war es tatsächlich so eine Faltkarte, die dann immer wieder abgestempelt werden musste. Ich glaube, seit 2 Jahren oder 3 Jahren ist das jetzt virtuell in der DFB-Net-App, wo du auch die Spielberichte dann bearbeitest und so weiter. Also da kannst du deinen Schiedsrichterschein abrufen. Und ja, in Wolfsburg im Stadion haben die es tatsächlich dann online gecheckt. Ne? Sie haben meine Daten
Okay.
eingegeben, haben einmal den Personalausweis angeguckt, schnell, weil musste ja alles schnell gehen, haben die Daten einmal online eingegeben, haben gesehen, okay, ist aktiver Schiedsrichter und dann ging es raus im Prinzip.
Jetzt sagst du, du gehst so zwei, drei, vier Mal im Jahr zum VfL ins Stadion. Warum hast du denn gerade das Spiel gegen den ersten FC Köln rausgesucht?
Ich war eingeladen von der Wolfsburger Allgemein beziehungsweise aller Zeitung, weil wir hier im Sommer in Gifhorn bei uns, hatte ich mit dem Olaf Heuer zusammen, der bei uns die Marketing GmbH, also das Sponsoring betreut, hatten wir zusammen, ich als Leitung Fußballabteilung und er als Marketingbeauftragter, hatten wir zusammen, wir hatten also den VfL Wolfsburg hier, die haben gegen so eine regionale Auswahl von Amateurfußballern, die dieses Jahr Becks Auswahl hieß, weil Becks ja der Sponsor vom VfL ist. Das hatten wir hier halt gewuppt mit Organisation und dann standen die Jungs von uns, von der ersten Herren, standen in den Bier- und Verkaufsbuden und wir haben das ganze Event halt gerockt. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren, irgendwie 2.000, 3.000 Leute bei uns hier, weil wir, ich würde mal behaupten, das schönste Amateurstadion zumindest Niedersachsens haben. Wer schon mal hier war, wird es
Der
bestätigen.
Welt.
Vielleicht auch der Welt, also wer schon mal hier war, wird es bestätigen. Und dann haben wir noch ein Spiel, Eintracht Braunschweig gegen Tel Aviv, hatten wir auch hier in Gifhorn ein Testspiel. Und weil wir diese Dinger gewuppt haben mit komplettem Verkauf etc. etc., hat dann die Nicole Schulmüller von der Allerzeitung gesagt, pass auf, ich lade euch beide ein. Und das war halt das Spiel gegen Köln, so wie die Zufälle manchmal sind, ne?
Und du hast auch nicht darüber nachgedacht, das abzusagen, weil dir das Spiel nicht attraktiv genug war.
Nein, also grundsätzlich ist es ja immer ganz lustig. Wir waren da eingeladen. Ich hatte ja so eine VIP-Karte. Dann gab es noch mal so ein bisschen so ein Ochsenbäckchen vorab und haben wir uns ein bisschen unterhalten. Also Essen war sehr, sehr gut. Und dann haben wir das Spiel geguckt. Ja, und dann musste ich ja leider abbrechen. Also ich konnte da nicht mehr viel teilnehmen an der Veranstaltung,
Genau.
dann zumindest was oben im VIP-Bereich.
Die einen sagten nach der 14. Minute, anderen sagten nach der 17. Minute. Hast du es genau noch im Kopf, wann das genau war? Dann
Also
kriegt man
laut
vielleicht.
Schiedsrichter, was wir in der Kabine hinterher noch besprochen haben, war es tatsächlich 14:00, wo unterbrochen wurde. Also genau 14 Minuten gespielt. Und lustigerweise habe ich in dem Moment noch zu der Nicole, die mich eingeladen hatte, die neben mir saß, gesagt: Nicole, mach dir keinen Kopf. Zur Not, ich habe hier einen Schiedsrichterschein. Ich könnte dann übernehmen oder einspringen, falls hier Not am Mann ist. Aber aus Spaß halt. Ne?
Ja.
Nicht wissen, dass 7 Minuten später dann über den Stadion Lautsprecher gesagt wurde, wir brauchen jemanden, der einen Schiedsrichterschein hat, der jetzt hier die Position des vierten Offiziellen übernimmt. Ja, und dann hat mein Arbeitskollege, der in Reihe 3 saß, vor mir, ich war in Reihe 5, der hat dann schon geschrieben, Krulli, geh runter, mach das. Und ich habe gesagt, jo, dann gehe ich jetzt runter und bin dann halt die 5 Treppenstufen. Der Platz war halt, wie gesagt, auch so ein Zufall ganz gut dafür, weil ich halt wirklich innerhalb von 10 Sekunden dann unten war. Und habe dann den Sören Storck, den Schiedsrichter, der das Spiel geleitet hat, so ein Handzeichen gegeben. Der kam ja auch zu mir zur Bank, hat man, glaube ich, in den Medien auch gesehen. Dann hatten wir da kurz gesagt, dann sagte er, ja, hast du einen Schiedsrichterschein? Ich sage, jo. Ich sage, ich kann das jetzt machen. Und dann sagte er, jo, dann komm runter. Und dann bin ich rechts durch so ein Tor gegangen, war plötzlich dann im Innenraum. Und ab da hatte ich, glaube ich, der Schiedsrichterbeobachter hat gesagt, in 3 Minuten geht's Spiel weiter. Das heißt, ruckzuck in die Schiedsrichterkabine. Er sagt, zieh deine Klamotten aus. Ich alles ausgezogen, irgendwo hingelegt. Dann hingen da noch die Klamotten vom ehemalig vierten Offiziellen, der ja dann Linienrichter wurde. Die habe ich dann angezogen.
Also die waren schon
Ja, die waren.
getragen, rochen schon nach Schweiß und so weiter, waren schon richtig
Glücklicherweise,
bunt.
der vierte Offizielle muss ja sich nicht so viel bewegen. Also die waren nicht so ganz durchgeschwitzt. Das Problem war, dass die eigentlich eine Nummer zu klein waren. Das
Ja.
war das größere Problem. So, da haben wir ein bisschen improvisiert. Da habe ich gesagt, ich bräuchte irgendwie noch ein paar Sportschuhe. Dann haben wir gesagt, okay, ah, da stehen noch welche. Welche Größe ist das? 44. Okay, ich habe zwar 45, aber geht. Habe ich die angezogen. Unterdessen haben die mir dann das Headset reingebastelt ins Ohr. Ich habe eine kleine Einweisung gekriegt, hier musst du drücken, wenn du reden willst. Und dann irgendeine Uhr lag noch rum, die haben sie mir umgemacht. Dann habe ich so eine Schiedsrichter-Spielberichtskarte gekriegt, wo du die gelben Karten, die Wechsel und die Tore einträgst. Mit irgendeinem Kugelschreiber, der rumlag, habe ich mir in die Tasche gesteckt. Und dann hieß es, okay, Spiel geht los, geh raus. Ja, und das
Alles in
war's. Und
drei
dann stand
Minuten. Krass.
in 3 Minuten. Und normal brauche ich ungefähr eine Viertelstunde vor dem Training, um mich in Ruhe umzuziehen, weil mit 32 bin ich auch nicht mehr der Jüngste. Also ich brauchte immer so meine Zeit. Aber ja, in dem Fall ging es dann lustigerweise schnell.
Wir müssen es nur kurz noch aufklären, aber es wissen eigentlich alle, der Kölner Verteidiger Max Fingräfel hat den vierten offiziellen Torben Siever, nee, den Schiedsrichterassistenten Torben Siever voll erwischt in die Pläte und der gute Besserung an dieser Stelle noch. Wohl mit Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Genau, und dann
Genau.
hast du dich gemeldet, so wie früher auch in der Schule, immer der Erste. Jetzt überlege ich mir gerade, du bist ja dann noch in Shape, du kannst noch auch, wo es nur mal klein war, die Klamotten anziehen. Was wäre denn gewesen, wenn du jetzt, weiß ich nicht, ein 120-Kilo-Schrank gewesen wärst oder ein Schmalhans Küchenmeister, der so irgendwie dünn ist? Hättest du dann in diesen Klamotten reinsteigen müssen?
Na, wahrscheinlich hätte dann am Ende irgendeine Jacke da noch gehängt von irgendwem anderen, die wäre übergezogen und dann hättest du da vielleicht im Hemd gestanden oder was auch immer. Oder im Idealfall dann aus der Fankurve einer im Fußballtrikot, wenn es richtig blöd läuft, von
Ja.
einer Mannschaft von den beiden.
Weißt du eigentlich, das müsste man auch mal nachhalten, hätten die jetzt gar keinen gefunden in Wolfsburg? O hätten die dann ohne vierten Offiziellen weitermachen dürfen oder wäre das Spiel
Also
gewonnen?
genau, Spiel wäre nicht abgebrochen worden. Die hätten dann tatsächlich nur zu dritt das geleitet und hätte es halt keinen vierten Offiziellen gegeben zu dem Zeitpunkt.
So, dann stehst du dann da an der Seitenlinie. Guten Tag, Herr Kovac. Guten Tag, Herr Schulz. Hattest du Zeit, das mal für dich einwirken zu lassen, oder warst du sofort unter Adrenalin und warst du das Spiel und hier und da warst du sofort im Thema?
Nee, also du konntest dir tatsächlich aufgrund dieser, sobald ich halt durch das Tor gegangen bin, gar keine Zeit hatte, einfach nur schnell umziehen, 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 raus, hattest du keine Chance, dir irgendwie Gedanken zu machen, oh, was mache ich denn jetzt hier? Oder, oh, was hat denn das jetzt für Konsequenzen? Oh, oder kannst du irgendwas falsch machen? Hattest du nicht. Du bist dann raus, standest vor 25.000 Leuten, die du aber komplett ausgeblendet hattest, weil du hast dann einfach gesagt, okay, ich habe jetzt den Job, ich muss jetzt hier vierter Offizieller sein. Und ich glaube, da ist das tatsächlich relativ egal, ob das jetzt Kreisliga ist oder Bundesliga. Als Schiedsrichter sagst du, ich habe jetzt den Job, dieses Spiel mit der Regelauslegung nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Und ich glaube, da ist es auch egal, ob du in der Kreisliga, ob deine drei besten Kumpels in der einen Mannschaft spielen oder nicht. Als Schiedsrichter machst du deinen Job. Also du legst die Regeln aus, dass die umgesetzt werden. Punkt. Und da war ich so im Tunnel, also ich habe auch nicht wahrgenommen, dass da 25.000 Leute sind oder dass vielleicht 4 Millionen Leute die Sky-Konferenz gerade gucken, weil da hast du dir keinen Kopf drüber gemacht. Du warst direkt drin und hast geguckt, dass du den Job machst.
Und du hattest ja auch immer Technik im Ohr und überall dabei gehabt, das bist du ja auch nicht gewohnt, ne?
Nee, also in den Ligen, wo ich halt gespielt habe oder wo ich pfeife, da gibt es ja diese Position vierten Offiziellen erstmal A gar nicht. Und B war dann noch das Problem, dass das Headset irgendwie so einen Wackelkontakt hatte. Also stand ich immer, wer es gesehen hat, ich musste immer mit einer Hand in der Tasche da so ein bisschen rumdrehen, dass ich die Jungs wieder gehört habe. Weil, also erstmal hatte ich ja mit denen noch gar nicht gesprochen. Der Sören hat dann so ein bisschen übers Headset, so nach dem Motto, hallo Tobi, schön, dass du da bist und so weiter. Ich sag dir nachher die Nachspielzeit an und dann gibst du die bitte an den mit der Anzeigetafel weiter, damit er es hochhalten kann. Aber das richtige Briefing mit den Jungs gab es dann halt auch erst in der Halbzeit. Ja, ansonsten hat es zum Glück ganz gut geklappt. Also dadurch, dass ich ja selber mal beim VfL Wolfsburg bis zur Regionalliga in der zweiten Mannschaft damals gespielt habe und zum Beispiel mit so einem Sebastian Schinzelos von Wolfsburg noch 2 Jahre Teamkollege tatsächlich war und mit Patrick Helmes zum Beispiel zusammengespielt habe, wo ich dann zum Thomas Kessler, wo der zu mir kam, gesagt habe, hast du noch Kontakt mit dem Helme? Dann grüß den mal bitte von mir. Da hat er auch ein bisschen doof geguckt. Ich sage, was will der jetzt mit dem Helmes? Aber dadurch hatte ich nicht so die Berührungsängste. Ne? Also das wäre vielleicht bei jemand anderem auch so gewesen, oh, das sind jetzt alles, die ich nur aus dem Fernsehen kenne. Okay. Aber ich kannte halt die VW-Arena an sich, weil ich da ja selber mit trainiert habe damals. Und ich kannte halt auch den einen oder anderen oder den Jonas Gartzke, den Teammanager vom VfL Wolfsburg, mit dem habe ich tatsächlich vor 8 Jahren mal beim MTV Gifhorn noch zusammengespielt, plus minus. Also ganz lustige Verbindungen dann. Und ich hatte dann halt so diese Vorbehalte irgendwie nicht, mit denen zu reden oder da zu stehen. Und hatte ja dann auch selber bei den Profis damals, wo ich noch bei Wolfsburg 2 gespielt habe, unter Felix Magath unter anderem noch einige Trainingswochen, die ich dann auch bei den Profis mitmachen durfte. Und es gibt ja auch so ein ganz berühmtes Bild, nenne ich es jetzt mal, wo ich mit Felix, oder neben Felix Magath zusammen diesen bekannten Hügel der Leiden die Treppenstufen hochlaufe. Ich weiß nicht, ob du es jetzt gesehen hast, aber das kannst du bei Google im Prinzip eingeben, Felix Magath Hügel. Und das vierte Bild ist dann, wo ich tatsächlich als 20, 21-Jähriger neben ihm diese Treppenstufen hochlaufe. Und ich war glücklicherweise auch vor ihm. Also ich war dann doch noch eine Idee schneller damals. Aber das ist natürlich so eine ganz, ganz coole Geschichte, dass mir damals dieser Bundesliga-Einsatz nicht gelungen ist, weil ich mich damals nach 7 Regionalligaspieler als 19-Jähriger leider verletzt hatte und einen Ermüdungsbruch im Knöchel hatte. Und jetzt am Ende dann nach meinem Wechsel von Wolfsburg weg nach Greifswald, wo ich ein Jahr gespielt habe, 12 Jahre später, sich dann der Kreis schließt und ich doch noch zu meinem Bundesliga-Einsatz in der VW-Arena komme. Deswegen, also die Geschichte ist tatsächlich, Wahnsinn. Wilder geht's halt nicht.
Ist fast was für Hollywood. Wie war es denn dann in der Halbzeitpause, 15 Minuten, hast du da zum ersten Mal mitbekommen für dich, was mache ich hier eigentlich? Oder ging es gleich wieder weiter, weil die Kollegen Schiedsrichter auf dich zugekommen sind, pass auf, so. Auswechslung gab es ja, glaube ich, in der ersten Halbzeit nicht, bis auf den Schiri-Assistenten, keine Spieler, dass du da gebrieft worden bist und dann hattest du gar keine Zeit, mal eine Minute das mal auf dich einwirken zu lassen.
Genau, nein, also ich war wirklich komplett im Tunnel, also das ging auch weiter in der Halbzeitpause. Dann haben wir mit den Jungs, wie gesagt, so ein kleines Briefing gemacht, die waren übrigens super cool, also das hat richtig Spaß gemacht, alles auf Augenhöhe funktioniert und dann haben wir halt so ein bisschen die zweite Halbzeit besprochen, was passiert noch so, genau, Auswechslung ist ja so ein Thema, die sagst du dann ein bisschen, wenn du siehst, einer macht dich fertig, sagst du schon mal durch übers Headset Auswechslung in Vorbereitung, damit die sich schon mal darauf einstellen, okay, es wird jetzt demnächst gewechselt und wenn der Spieler dann fertig ist und die Ausrüstung kontrolliert wurde, dann wird halt dann angesagt, okay, nächste Unterbrechung wechseln, also so ein paar Basic-Sachen, wie das dann auch gehandhabt werden soll. Ich sollte dann aber auch bei dem, was bei mir vor der Nase passiert, wenn es so um enge Einwurfentscheidungen geht oder wenn vielleicht um Foulentscheidungen geht, mich dann mit einschalten. Und habe ich dann auch zweite Halbzeit ein paar Mal gemacht. Also die anderen drei Jungs, die labern ja permanent. Also die sind auch immer auf laut geschaltet. Und ich als vierter Offizieller habe halt, wie gesagt, so einen Knopf, wo ich mich dann zuschalten kann. Weil wenn ich mit dem, der die Auswechseltafel hochhält, rede, wer ausgewechselt, eingewechselt, brauchen die das ja nicht hören. Ja. Und die sind ja aber permanent am Reden. Also sehr brutal. Ne? Es geht die ganze Zeit nur, okay, weiter, weiter, weiter. Rot hat Einwurf. Das ist ja brutal, was da passiert. Auch wenn ich, wie gesagt, aufgrund des Wackelkontakts manchmal so ein bisschen weg war.
Ich weiß es, weil ich ihn mal beobachtet habe beim Spiel. Niko Kovac ist jemand, der sehr viel diskutiert, der sehr gerne während des Spiels mal kurz mal zum vierten Offiziellen geht und sich mit ihm austauscht. Wie war das mit den beiden Trainern? Wie oft waren sie bei dir? Hast du da was erfahren, wo du gedacht hast, wow, hätte ich gar nicht gedacht, dass das hier so abgeht?
Also Niko Kovac stand ja tatsächlich permanent vorne an der Coaching-Zone Richtung Spielfeld. Hat aber, glaube ich, nicht einen Ton zu mir gesagt, sondern hat durchgehend nur seine Spieler betreut, sage ich jetzt mal, je nachdem, mal bestimmter, mal weniger bestimmt. Die Kölner Bank war so ein bisschen aggressiver, wobei ich sagen muss, der Timo Schulz, der Trainer, kam dann richtig cool und meinte, und ja, viel Spaß und so weiter, der war richtig cool. Aber dann so ein bisschen Thomas Kessler, Kevin McKenna, der zweite Torwart, die sind ja dann tatsächlich bei jeder Entscheidung aufgesprungen und haben irgendwie was gefordert oder reklamiert, aber wenig zu mir. Also das war alles echt eine Top-Atmosphäre. Das einzige Ding war, wo diese vermeintliche Handelfmeter-Entscheidung im Wolfsburger Strafraum war, wo es von mir aus tatsächlich aussah, als ob die Hand am Körper ist und keine unnatürliche Körperbewegung und nichts. Wo dann aber dann doch vehement Elfmeter gefordert wurde, verständlicherweise im Abstiegskampf, da versuchst du ja irgendwo irgendwas zu bekommen. Übers Headset habe ich aber mitgekriegt, dass das in Köln gecheckt wurde im Keller. Da bin ich halt hingegangen und habe gesagt, Jungs, pass auf, in Köln wurde gerade gecheckt, die haben gesagt, check complete, Thema erledigt. Jetzt brauchen wir uns auch nicht mehr aufregen, weil da wird jetzt nicht mal mehr passieren. Also die schicken die Entscheidung jetzt nicht mehr nochmal in Kölner Keller und sagen, na, Köln möchte aber einen Elfmeter, guckt mal nochmal. Und dann war das Thema da im Prinzip auch erledigt. So, dann hat der Kevin McKenna dann bei so einem Foul dann irgendwie gelb gefordert, wo es dann aber eigentlich auch heißt, naja, wenn der Kevin McKenna für diese Fouls früher gelb gekriegt hätte, dann wäre der immer nach 30 Minuten raus gewesen. Ja? Also auch insofern, das war von der Atmosphäre dann wirklich cool. Und der Timo Schulz, der kam dann auch noch nach dem Spiel in die Schiedsrichterkabine und hat mir tatsächlich vom Torschützen noch das Trikot so als Souvenir überreicht. Das fand ich eine coole Aktion. Und der war aber auch wirklich, auch der Tommy Kessler, das war wirklich eine coole Atmosphäre. Also die Jungs sind alle cool. Und mit der VfL-Bank gab es weniger Berührungspunkte, aber da weiß ich, dass die cool sind, weil da kenne ich halt den einen oder anderen von.
Was war für dich denn dann im Nachgang so das Beeindruckendste? Du hast eben erzählt, wie das die Kommunikation da abläuft, die reden die ganze Zeit oder dann doch, dass da einer auch in diesem Wahnsinnsbusiness, dass einer kommt, dir ein Trikot schenkt. Was war für dich so im Nachgang das Emotionalste oder das fand ich richtig cool?
Das fand ich richtig cool. Also das ganze Ding war natürlich super cool, ehrlich gesagt, weil das erlebst du ja nie. Dieser Zufall, dass ich da jetzt sitze an dem Spieltag und dass das passiert, ist halt brutal und ich musste mich halt selber auch im Auto schon mal, wo ich dann mal gefahren bin, musste ich mich selber über diese ganze Geschichte kaputt lachen, weil die halt Wahnsinn ist. Und was war das Emotionalste? Das Lustigste war, dass ich ja dann irgendwann, also ich kam ja, genau, wir kamen ja nach dem Spiel in die Schiri-Kabine. Ich fang mal so an, nach dem Spiel sind wir ja rein und draußen hatten wir schon, also das Spiel wurde abgepfiffen und der Ingo Rohrbach, der ja für Sky und ein paar andere Medien und moderierte und so weiter, der kam dann zu mir und sagte, wir müssen irgendwie was zusammen machen. Und dann wurde aber so ein bisschen abgewimmelt von dem einen Betreuer, den wir hatten. Und dann hieß es erstmal alle in die Schiri-Kabine. So, und dann sind wir rein in die Schiri-Kabine und dann kam einer rein und sagt, die ganzen von der Presse wollen alle mit dem Krull reden. Wann kommt der denn endlich? Und der Schiedsrichterbetreuer sagte dann, ja, nee, pass auf, nee, jetzt nicht direkt. Das geht erstmal, der Sören geht raus und moderiert das so ein bisschen ab, ne, dass da ein bisschen diese Ruhe reinkommt. Ne. Am Ende war es wahrscheinlich auch gut, dass es 1-1 ausgegangen ist und nicht 4-3 und drei Tore in den letzten 10 Minuten, weil da hätte es geheißen, wildes Spiel und es gab einen vierten Offiziellen von der Tribüne. Jetzt war es ja tatsächlich ein relativ, naja, ich nenne es jetzt mal, emotionsloses 1-1. Und dann hieß es dann eher, oh, wir hatten einen vierten Offiziellen. Das war so das Highlight vom Spiel, lustigerweise. Und alle wollten mit mir sprechen. Und dann ist der Sören raus, hat gesprochen. Und ich war mit den anderen beiden dann noch in der Kabine. Und dann kam der Sören irgendwie wieder. Und dann kam aber wieder einer rein und sagte, wann kommt denn der Krull? Es wollen alle von der Presse mit dem Krull reden. Und ich sollte aber nicht. Und ich habe gesagt, ist für mich aber auch kein Problem. Das hat zwischenzeitlich auf dem Handy ist es sowieso schon komplett eskaliert. Also Instagram, Anfragen, Süddeutsche Zeitung, also wirklich Medien. Sonst habe ich hier mit aller Zeitung Gifhorn und Braunschweiger Rundschau zu tun oder Gifhorner Rundschau in dem Fall jetzt hier. Und dann kommt Süddeutsche Zeitung, aktuelles Sportstudio, die schreiben mir alle hier schon Nachrichten. Also da habe ich gesagt, na, ich muss jetzt nicht hier unbedingt hier sprechen. Das kann ich auch später irgendwie so ein bisschen moderieren. Und dann saßen wir da wirklich noch so gute 2 Stunden. Dann haben die mit dem anderen Assistenten, der im Krankenhaus ja unterdessen war in Wolfsburg, Kontakt gehabt und der musste dann auch eine Nacht da bleiben. Und heute habe ich aber dann erfahren, dass der gestern auch nach Hause gefahren ist dann wieder und halt eine Prellung im Gesicht hat. Aber dem geht es dann soweit den Umständen entsprechend gut. Also nichts, was irgendwie bleibt oder was jetzt doch irgendwie schlimmer war, sondern normal, bisschen Gehirnerschütterung, geschwollenes Gesicht und alles ist gut. Also auch keine Komplikationen, was erstmal sehr, sehr schön ist. Ja, dann muss man tatsächlich, haben wir noch den Spielbericht dann ausgefüllt. Das muss also tatsächlich genauso gemacht werden, obwohl ja sämtliche Statistikportale haben ja schon alles gespeichert, wann ist welches Tor gefallen. Also die wissen das ja besser gefühlt als das, was wir aufschreiben. Aber du musst im DFB-Net dann diesen Spielbericht ausfüllen, wie auch in der zweiten Kreisklasse. Und ja, als wir dann so ein bisschen durch waren, die Jungs haben noch was gegessen. Ich konnte ja vorher schon essen, ein bisschen. Die haben dann noch ein bisschen Currywurst gekriegt. Und saßen wir dann noch, dann haben wir nochmal Bier bestellt, haben nochmal angestoßen, noch ein cooles Foto gemacht tatsächlich vom Schiedsrichterteam des Tages quasi da. Leider ohne den Kollegen, der leider im Klinikum lag. Und ja, dann irgendwann nach 2 Stunden habe ich gesagt, jetzt habe ich ja immer noch mein VIP-Bändchen um, weil ich hatte ja keine Zeit, das abzumachen. Also ich stand ja mit dem VIP-Bändchen am Spielfeldrand und hatte auch keine Schere irgendwie oder so. Habe ich gesagt, so, wisst ihr was, jetzt gehe ich erstmal nochmal hoch und trinke jetzt erstmal ein Bier, um mal ein bisschen runterzufahren, so ein bisschen, ne? So. Und weil da waren noch ein paar Bekannte von mir. Wolfsburg ist ja relativ klein, also hättest du ja auch blind hingehen können und hättest Leute getroffen, die du kennst, so gefühlt. Und dann bin ich raus und dann musst du, also ich musste zwangsläufig an dieser Mixed Zone, wo die Spieler halt abgefangen werden, musste ich vorbei, weil sonst komme ich nicht zum Haupteingang, wo die Treppen hochgehen. Und dann stand noch einer von der Bild-Zeitung. So. Und dann kam der mit seinem Handy und hat den Rekorder da angemacht und hat gesagt: Pass auf, kannst du mir ein paar Fragen beantworten? Und ich sage: Ich sollte ja eigentlich vom DFB aus jetzt nicht. So, der Beobachter war aber dann auch schon weg. Der ist ja dann ein bisschen was früher abgemacht. Ich habe gesagt: Na klar, jetzt beantworte ich dir ein paar Fragen. Jetzt hast du die ganze Zeit hier gewartet. Nicht wissend, dass die anderen 28 Reporter inklusive Sportschau-Kamerateam hinten links um die Ecke standen. Und dann hat das original 10 Sekunden gedauert und die kamen alle rum. Und plötzlich hatte ich die NDR-Kamera im Gesicht und 18 weitere Handys. Ja, also die wollten tatsächlich mich irgendwie was sagen hören. Und das kam dann ja auch relativ schnell in der Sportschau. Also wir haben ehrlich gesagt bis aufs Sportstudio dann um 23 Uhr noch nichts gesehen vom Spieltag so richtig, weil ich ehrlich gesagt noch keine Zeit hatte. Aber ja, dann ging das gleich los. Dann habe ich das gleich zugeschickt gekriegt von meinem Kumpel, der das gesehen hat. Oh, du bist hier in der Sportschau online und so weiter. Ja, dann haben die doch noch ihre Interviews gekriegt, die eigentlich nicht sein sollten. Aber was soll ich machen am Ende? Und ich glaube, ich habe da jetzt auch nichts gesagt, was irgendwie jetzt dem DFB oder so schlecht kommt. Ich glaube, ich habe das ganz gut auch so weit abmoderiert. Ja, und dann durfte ich endlich mal raus vor den Haupteingang eine rauchen, weil du darfst ja auch drinnen nirgendwo rauchen, so blöd wie es ist. Und danach durfte ich dann auch tatsächlich hochgehen in den VIP-Bereich und habe dann noch ein paar Leute getroffen, die ich kannte, hier von uns aus Gifhorn, von Regius 24, der unsere Berichte immer macht und so weiter, der jetzt auch eine große Geschichte heute für so ein Stadtmagazin hier macht, den Jens Neumann und noch unseren Physiotherapeut Jörg Möhring, und die waren auch alle da und da haben wir ein bisschen da getrunken. Und ja, aber lustigerweise wollten dann irgendwie alle, an denen ich vorbeigelaufen bin, auch ein Foto mit mir machen. Also ich war dann schon so Attraktion 1 des Tages. Und das war eigentlich so grundsätzlich cool, ne? Irgendwie wollten alle plötzlich was von dir und das war schon emotional, weil wann stehst du mal vor der Sportschaukamera? Ich glaube, so, das war so das Wildeste. So, dann bin ich hinterher noch hier in so ein Bowling-Center, weil ein Kumpel von mir da noch was getrunken hat. Ich sage, irgendwie war es um 8:30, 9 war dann VIP-Bereich irgendwann zu. Und dann habe ich gesagt, naja, komm, jetzt gehe ich da nochmal zu meinem Kumpel, nochmal irgendwie ein Bier trinken. Da habe ich nochmal 2 Bierchen getrunken, weil irgendwie war ich auch so aufgedreht vom Adrenalin, was du ja hattest, ne, wo du da im Tunnel warst im Stadion. Und Ja, dann bin ich da durchgelaufen, aber auch da wurde ich dann erkannt und Leute haben gefragt, was war denn da los? Können wir mal ein Foto machen und so weiter. Also ich bin gespannt, was jetzt am Samstag passiert oder Sonntag, wenn ich mal durch die Wolfsburger Innenstadt laufe, wie ich da so klarkomme. Ich kann es dir jetzt noch nicht sagen, ich kann das aber gerne noch mal nächste Woche danach schießen, wie es so weiterging.
Da bist du ein Kandidat fürs Dschungelcamp. Wie bist du prominent geworden über Nacht?
Genau, also dieses Jahr wird halt eng, aber nächstes Jahr könnten wir uns sicherlich darüber unterhalten, ob ich da nicht vielleicht noch mit anbremse da in Australien.
Ja, und einen Tag später stehst du wieder im Tor und lässt dir vier Dinger einschweißen. Warst du mit deinen Gedanken noch beim Tag vorher, beim Testspiel gegen, ich habe es aufgeschrieben, SSV Vorsfelde, ein 1:4 und du als Torwart? Wo warst du mit deinen
Ja,
Gedanken?
also zunächst mal habe ich nur zwei Gegentore gekriegt, weil in der Halbzeit haben
Okay.
wir getauscht, ne? Das muss ich jetzt ein
Okay.
bisschen revidieren. Ja, grundsätzlich, der Sonntag war natürlich insgesamt total wild, muss man sagen, ne? Also, als ich dann aus dem VIP raus war, dann gab es schon etliche Telefonate und so weiter. Unter anderem war ich mit dem Ingo Rohrbach, der wollte für die DFL so einen Imagefilm drehen. Habe ich mich dann verabredet. Es ging aber auch nur um 8. Also habe ich um 8 Uhr morgens hier in Gifhorn getroffen mit dem Ingo. Dann haben wir so ein geiles Instagram-Reel gemacht. Wir haben diesen Imagefilm gedreht. Da kam noch ein Kameramann aus Magdeburg, der dann auch in Vorsfelde noch ein paar Aufnahmen gemacht hat. Und 9:20 Uhr hatte ich aber auch schon den Termin mit Sky Sport News HD, wo die mich zugeschaltet haben. Also musste ich den auf 8 schieben. Und dann war 9:45 Uhr halt auch Abfahrt nach Vorsfelde. Also das war dann das nächste Ding. Dann haben wir da uns warm gemacht, gespielt. Wir haben es übrigens relativ gut gespielt. Das haben auch die Vorsfelder hinterher bestätigt. Kriegen zwei Standard-Gegentore, einmal nach dem Einwurf und nach einer Ecke, wo wir schlecht stehen. Haben aber eigentlich drei, vier Torchancen in der ersten Halbzeit, wo wir, sage ich, also so zwei bis drei Tore müssen wir eigentlich machen. Und ja, dann bin ich halt zur Halbzeit raus. Die beiden Tore, die ich gekriegt habe, waren natürlich unhaltbar. Das ist klar.
Natürlich.
Und natürlich. Und ja, als ich aber nach Vorsfelde gefahren bin, hat dann schon das NDR angerufen. Die haben gesagt, wir schicken übrigens auch noch ein Kamerateam gleich nach Vorsfelde. Die wollten also, kamen dann auch nochmal mit großem Auflauf da, dass wir da auch nochmal ein Interview gemacht haben, die nochmal was vom Spiel gefilmt haben. Spiegel habe ich noch, Spiegelmagazin habe ich dann noch auf dem Weg abgearbeitet und dann ging es halt nachmittags weiter, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dann war ich noch 15:20 Uhr bei Bild TV live. Und habe irgendwie noch NDR-Hörfunk gemacht und Fußball.de. Also irgendwie, es war durchgehend irgendwie Tabula rasa. Und ja, dann saß ich halt dann noch in Vorsfelda. Dann habe ich noch mit einem Kumpel von mir, der da in der zweiten spielt, haben wir noch mal ein Bier getrunken und noch mal ein bisschen für lustig, sage ich jetzt mal, uns mal ein bisschen ausgetauscht. Da kam noch ein anderer Kumpel von mir, mit dem ich zusammengespielt habe und haben mal so ein bisschen, da habe ich das erste Mal so ein bisschen so Privatzeit gehabt, ne? Und ja, dann ging es aber halt jetzt am Montag auch weiter direkt mit den ganzen Radiosendern, also Radio Köln, Radio Antenne Bayern, NDR 2, also ab 6:50 Uhr habe ich für irgendwelche Morningshows, irgendwelche Radiointerviews, alle wollten irgendwas von mir hören. So, du hast dich auch noch gemeldet, dass du gerne einen Podcast noch machen willst. Und ja, dann unter anderem war da noch RTL und Sat.1, die kommen jetzt morgen auf den Dienstag nochmal nach Gifhorn, da gibt es also auch nochmal einen Einspieler. Und ja, am Ende hat, glaube ich, keiner geglaubt, was das jetzt für Kreise zieht. Aber irgendwie finden die Leute das, glaube ich, ganz gut, was jetzt so passiert ist. Und ich glaube, die finden es auch ganz gut, was ich so für einen Quatsch den ganzen Tag erzähle.
Genau, du bist auch echt ein cooler Typ. Ich wollte schon fragen, eben, wie war denn die Schiedsrichterleistung beim Spiel gegen Vorsfelde? Jetzt wärst du lieber aus dem Tor gegangen, hättest du selber gepfiffen, weil du ja so erfahren warst vom Tag davor.
Nein, die war wunderbar. Ich musste einmal kurz von hinten meckern, 80 Meter weit, weil jeder gesehen hat, dass es ein Torschuss war, der von den Vorsfeldern abgefälscht wurde und es war eine Ecke für uns. Und der Schiedsrichter hat aber Abschluss angezeigt und da musste ich tatsächlich einmal meckern. Das sehe ich hier aus 100 Metern, dass es eine Ecke ist. Der Vorsfelder Spieler hat dann aber gesagt, er war am Ball und es gab tatsächlich eine Ecke für uns. Also, aber ansonsten war das ganz wunderbar vom Kollegen.
Jetzt haben wir mal eine Frage, da wird man vielleicht ein bisschen sentimental, ich weiß es nicht. Du hast ja eben gesagt, da schließt sich der Kreis. Du warst nah dran, auch Fußballprofi zu werden. Du hast in Wolfsburg gespielt, hast die Geschichte mit Felix Magath erzählt. Jetzt hast du wieder diese Bundesliga-Luft schnuppern können, auf einer ganz besonderen Art und Weise. Vielleicht hattest du noch nicht mal die Zeit, aber denkst du manchmal dran, auch, das ist so schade, ich wäre gerne auch auf der Wiese gewesen, und zwar als Fußballer.
Natürlich wäre das geil gewesen. Ich bin mir aber gar nicht so ganz sicher, ob ich jetzt von meiner Qualität, ob es das jetzt für ganz oben gereicht hätte. Also ich hätte vielleicht gesagt, dritte Liga, wenn ich mich damals nicht verletzt hätte, vielleicht noch ein bisschen zweite Liga. aber für die ganze Spitze, ich meine, klar, beim Torwart ist es immer so ein bisschen zufällig, ne? Manchmal wirst du dann reingeworfen, weil der Erste sich verletzt, dann machst du einfach 3 Spiele keinen Quatsch und plötzlich bist du Bundesliga-Torwart. Passiert ja manchmal, ohne dass du jetzt so riesenbesondere Fähigkeiten hast. Aber ich bin auch so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal alte Schule. Das heißt, fußballerisch, das, was jetzt mittlerweile gefordert ist, bin und war ich nie so stark. Und auch was diese Strafraumbeherrschung angeht, war ich auch nie so stark, dass man jetzt sagt, oh, das ist jetzt der kommende Nationaltorhüter, muss man auch sagen. Ich bin halt im 1-gegen-1 wahrscheinlich der beste Torwart, der irgendwie, was heißt der Beste, aber einer der Besten, der überhaupt rumläuft, weil das ist tatsächlich sehr, sehr schwer, mich zu überwinden, wenn jemand auf mich zukommt. Und auf der Linie auch relativ stark, aber es fehlen halt so 1-2 Parameter, wo ich dann tatsächlich, wenn ich realistisch bin, sage, für ganz oben hätte es wahrscheinlich nicht gereicht. Also ich sag mal so maximal 2. Liga wäre vielleicht gegangen, aber im Nachhinein, das glaubt man ja immer so nicht, wenn man irgendwie in den Jugendmannschaften spielt, so in der A-Jugend-Bundesliga und du bist erster Torwart vom VfL Wolfsburg und denkst dir eigentlich, oh, wir sind ja Zweiter oder was auch immer wir damals geworden sind, dann denkst du, ja, das, ich bin ja einer von den Geilsten. Aber es gibt halt auch irgendwie davon mal kurz 40 Torhüter aus jedem Jahrgang, die rauskommen. Und das realisierst du nicht, wo ist da dein Platz. Aber mit so ein bisschen Abstand sage ich dann, es hätte noch ein bisschen reichen können für, wie gesagt, höher. Aber ich glaube, für ganz oben, da hätte schon ganz, ganz, ganz viel Glück dazukommen müssen. Und das haben ja aus meinem Jahrgang dann andere geschafft, mit denen ich zusammengespielt habe in der Jugend. Die sind ja ganz weit vorne gewesen.
Und dann das nächste Ding, wenn du das auch wieder so Revue passieren lässt, Schiedsrichterkarriere, wäre das gewesen? Früher war ja immer tatsächlich so, du hast es ja auch gesagt, du bist durch Spaß an diesen, in anderen Abführungsjob gekommen. Schiri zu sein war ja nie cool, ne?
Nee, Schiri zu sein war auch damals nicht cool. So für mich jetzt, wäre gar nicht bei mir in den Kopf gekommen, dass ich gern Schiedsrichter war. Und ich glaube, wenn ich jetzt gucke, wie leite ich Spiele oder wie rede ich auch mit den Spielern dann, unabhängig welche Liga das jetzt ist. Ohne meine Spielererfahrung könnte ich es auch nicht so, wie ich es mache. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin der beste Schiedsrichter, aber ich würde es ganz anders machen, wenn ich, glaube ich, nicht die Erfahrung hätte, die ich als Spieler habe. Und das ist so das, was ich am Eingang gesagt hatte. Vielleicht muss man sich tatsächlich, ob das jetzt Kölner Keller ist oder ob das generell Schiedsrichterwesen im Breitensport ist, Gedanken drüber machen, ob man nicht irgendwie attraktivere Möglichkeiten für Ex-Spieler schafft, dann doch irgendwie vielleicht jemand, der Oberliga, Regionalliga spielt, relativ schnell in der Landes- oder Bezirksliga einzusetzen und so ein bisschen eine Sonderregelung schafft. Ich meine, das gibt es ja bei Trainerschein auch. Also jemand, der hoch gespielt hat, kriegt ja auch dann schneller irgendwie einen Platz. Wer jetzt Bundesliga gespielt hat, kommt ja auch dann schneller in diese A-Lizenz zum Beispiel rein, als jemand, der nur Kreisliga B gespielt hat, sage ich jetzt mal. Also vielleicht muss man sich da wirklich Gedanken machen, ob man das nicht so ein bisschen anpasst, um einfach diesen Schwund entgegenzuwirken und auch so ein bisschen einfach, ein Ex-Spieler ist halt ein Spieler, der hat ein anderes Standing, behaupte ich jetzt. Das ist so meine Erfahrung, glaube ich.
Und ich bin da ganz glücklich, dass ich dich hier habe, denn du bist auch sportlicher Leiter vom MTV Gifhorn, richtig?
Richtig.
Du spielst in der 6. Liga. Wir haben
leider mittlerweile. Ja. Letztes Jahr noch 5.
Wie geht es so einem Verein in der 6. Liga? Wo sind eure Probleme? Wo sind eure Herausforderungen?
Grundsätzlich war die große Herausforderung jetzt hier erstmal, ich habe das ja tatsächlich erst im Ende April übernommen, weil hier so ein bisschen Unruhe im Verein war. Also wir hatten eine Mannschaft, die ich glaube, so in der Grundkonstellation von dem Kern von so 11 Leuten plus minus seit 6, 7 Jahren irgendwie Oberliga gespielt hat. Wir sind ja 2016 mit mir im Tor auch aufgestiegen. Und dann, klar, der eine ist weg, der andere kam. Und wir hatten aber echt eine sehr, sehr geile Gemeinschaft. Und leider wurde das so ein bisschen, ich will jetzt ja nicht irgendwie nachtreten, aber ich behaupte mal, der damalige Spartenleiter und der Trainer, die haben so ein bisschen, wollten das so ein bisschen durchdringen und hatten diese Gemeinschaft, dass du nach dem Spiel auch mal ein Bierchen trinkst und so weiter. Und wir vielleicht nicht die professionellsten waren, aber eine super geilen Teamspirit hatten. Das wollten die so nicht mehr. Ne? Und jetzt kam dann irgendwie im April und ich war eigentlich, viele Spieler haben schon im Winter gesagt, wir wechseln irgendwie den Verein und verlassen den MTV Gifhorn. Und das waren unter anderem meine besten Freunde mit, so, weil wir halt so viel zusammen erlebt haben im Fußballgeschäft mit Klassen erhalten in letzter Minute und so weiter. Und dann war ich selber schon fast auf dem Sprung zum Wolfsburger Verein Lupo Martini Wolfsburg, die auch mal in der Regionalliga gespielt haben und jetzt in der Oberliga spielen. Und da hatten wir Gespräche geführt, weil die einen Torwart gesucht haben. Und ja, plötzlich kam dann, nachdem ich eigentlich auf einem Dienstag mit dem sportlichen Leiter, mit dem ich auch mal zusammengespielt hatte, und wir kennen uns irgendwie auch, seit wir 14 sind, von Lupo Martini, mit dem Elvier gequatscht hatte telefonisch, und wir eigentlich gesagt haben, okay, pass auf, wir können uns das beide vorstellen, lass uns mal nächste Woche einen Termin machen und das festzurren irgendwie. Kam dann irgendwie am Mittwoch, also es war Dienstag, Mittwochabend kam die Mail von unserem Vorsitzenden, die ich bekommen habe, von dem Jürgen Sagerer, vom ersten Vorsitzenden, der gesagt hat, Krulli, pass auf, morgen 17 Uhr bei mir Meeting, bei mir zu Hause. Okay. Habe mir erstmal nicht so bei gedacht, hatte dann beim damaligen Trainer und beim sportlichen Leiter am Dienstag schon abgesagt für die neue Saison. Und dann kamen die auf mich zu und haben gesagt, vom Vorstand, pass auf, wir wollen, dass du sportlicher Leiter wirst und das wieder so machst, wie es war, nämlich mit einer geilen Gemeinschaft, weil am Ende sind wir keine Profis. Ne? Du verdienst hier wirklich kein Geld. Wenn du Geld verdienen willst, so in unserem Bereich, da gibt es andere Vereine, wo du wirklich für die Liga maßlos überzogene Gehälter kriegst, die dann wirklich mit Macht irgendwie Spieler zusammenkaufen. Und das war nie unser Anspruch. Wir haben immer den Anspruch, dass wir Spieler aus der Region hier holen. Und ja, klar, du kriegst eine Aufwandsentschädigung, die da irgendwie 100, 200 € ist. Aber den Aufwand kann dir halt auch keiner bezahlen, wenn du viermal die Woche hier in Gifhorn trainierst und dann am Wochenende nach Göttingen fährst. Oder letztes Jahr war es noch schlimmer, bis nach Meppen, also einmal durch Niedersachsen. Und dann habe ich mir das lange überlegt und habe gesagt, okay, ich mache das und habe dann als sportlicher Leiter und Torwart den Laden übernommen. Und es war dann leider nicht mehr zu retten, dass wir absteigen. Ich hab dann damals den Friedrich Filicchidi, der bei uns jetzt mittlerweile Jugendtrainer ist, der mein zweiter Torwart war vor 2 Jahren noch, den habe ich als Trainer installiert. Und der hat das Weltklasse gemacht. Und dann haben wir ja aus den letzten 4 Spielen 1,5 Punkte pro Spiel geholt. Also überhaupt nicht mal mit 1,5 Punkten pro Spiel wärst du drin geblieben grundsätzlich. Aber es war natürlich auch brutal. Normal hatte die Liga 4 Absteiger und letztes Jahr hatten wir 7. Aufgrund der Konstellation, dass aus der Regionalliga 3 abgestiegen sind und wegen Corona noch Überhang in der Liga war. Und dann muss ich sagen, du wirst 5. Letzter und bist eigentlich drin geblieben, weil grundlegend 4 Absteiger, und steigst halt trotzdem ab. Das
Bitte.
ist halt brutal, ne? Ja, und dann hatten wir aber das Problem, dass ganz viele Leute, also auch meine Freunde, die alle schon gewechselt sind zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich das übernommen und hatte original zu dem Zeitpunkt Ende April, und man weiß ja, sag mal, Anfang Juli, Ende Juni geht die Vorbereitung wieder los, hatte ich original einen Spieler, nämlich mich selber. Und konnte dann glücklicherweise noch 6, 7, 8 Leute zum Bleiben überreden. Aber wir hatten 16 neue Spieler im Sommer geholt. 16. Und das in der Phase, wo ja der Großteil der Spieler schon irgendwo zugesagt hatte. Ja, und das ist natürlich brutal. Und leider stehen wir jetzt tabellarisch gerade noch nicht so gut da, weil die Hinrunde, dass die scheiße wird, das war klar. Die wird brutal. Alles neu. Trainer ist übrigens mittlerweile Michael Müller. Den habe ich damals installiert. Das war der Co-Trainer von vorher, von dem anderen Trainer, der da nicht mehr dabei ist jetzt. Und ja, das war halt brutal. 16 neue Spieler, du kommst zum ersten Training und normal sitzt du in der Kabine, quatscht mit deinen Kumpels und so weiter. So, und ich war ja so ein bisschen Organisator. Und dann kamen die ersten Spieler. Und A, kannte der Trainer manche Spieler gar nicht. Der wusste gar nicht, wer welcher Spieler ist, weil ich die ja irgendwie zusammengeholt hatte, die aus der Region. Und dann saßen die ersten 10 in der Kabine und es war Totenstille, weil keiner kannte irgendwen. Also wir mussten quasi bei null anfangen. Wir mussten erstmal gucken, dass wir eine Gemeinschaft schaffen, dass sich die Leute kennenlernen, dass du dann die Jungs ein bisschen fit machst, dass du einfach so ein Team wirst. Und da muss man natürlich sagen, wir waren sehr, sehr jung. Also wir haben viele Leute aus der Jugend, zum Beispiel von der A-Jugend von Eintracht Braunschweig, mit dem Tobias Büchmann, mit dem zweiten Torwart, dem Adem Zikiri, ein Sechser, die sind aus der Regionalliga in die Bundesliga aufgestiegen. Und wir sind generell sehr jung und die machen natürlich auch ihre Fehler. Und dann kommt noch dazu, dass die Jungs aus der Jugend, die hatten das Relegationsspiel um den Bundesliga-Aufstieg am Samstag und die hatten Sommerpause null, weil Sonntag war unser Trainingsauftakt, weil die Jugend immer länger spielt. Also die hatten auch gar keine Sommerpause. Deswegen glaube ich, wenn die jetzt ihre Fehler abstellen, die sie gemacht haben, einfach als Lernprozess, und wenn die wenn wir als Team sind, wir sowieso mehr zusammengewachsen im Laufe der Zeit. Das dauert halt so ein bisschen, das soll halt alles ein bisschen familiär sein und die Leute sollen Bock haben, hierher zu kommen und Fußball zu spielen. Und wenn, das haben wir, glaube ich, jetzt geschafft. Und jetzt haben wir eine neue Vorbereitung. Die Jungs hatten mal Pause. Wir haben noch drei Spieler zurückgekriegt. Der Marc Uppmann ist nach seinem Kreuzbandriss jetzt wieder fit. Das ist unser Kapitän. Der ist auch seit Jahren schon hier. Und ich glaube, die Rückrunde werden wir deutlich besser spielen. Und das hast du auch gestern schon in Vosfelde gesehen, was wir an Potenzial haben, tatsächlich.
Glaubst du, dass es dem Verein vielleicht auch jetzt geholfen hat, dass du mal so im Mittelpunkt warst, dass die Leute dich da gesehen haben? Das ist ein geiler Typ, ich hätte Lust, bei dem Verein zu spielen, vielleicht auch ihn was als Sponsor dazu machen. Glaubst du? Oder meinst du, das ist nur Momentaufnahme und in einer Woche ist das alles gegessen? Oder müsst ihr als Verein jetzt das nutzen und sagen, komm, du als vorneweg, ihr, ich bin MTV Gifhorn.
Also ich glaube, alles zusammen. Also ich glaube, so viel Aufmerksamkeit medial wie jetzt hatte der MTV Gifhorn zumindest lange nicht, obwohl die ja damals auch in der dritten Liga gespielt haben und gegen Bayer 04 Leverkusen hier in Gifhorn beim Pokalspiel hatten, vor etlichen Jahren. Ich glaube, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Aber wir müssen es halt auch nutzen. Und vielleicht ist das ja jetzt so ein Anstoß, dass vor allen Dingen gerade im Bereich Jugendspieler, wir machen eine brutal gute Jugendarbeit. Und das muss auch unser Faustpfand sein. Aber dass da vielleicht Spieler sagen, okay, ich habe Bock für den MTV Gifhorn zu spielen. Und wir müssen, weil wir nun mal nicht der Verein sind, der mit Geld rumschmeißt und sagt, wir kaufen jetzt einen von da und holen den, müssen wir einfach auf unsere wirklich geile Jugendarbeit, und da machen wirklich alle einen richtig geilen Job, aufbauen und da die nächsten Jahre von profitieren, weil wir können keine Mannschaft zusammenkaufen und das ist auch gar nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist, hier ein familiäres Umfeld zu schaffen, wo die Leute im Idealfall aus der Region, aus dem eigenen Verein kommen und einfach Bock haben, hier Fußball zu spielen. Und wenn natürlich jetzt diese mediale Aufmerksamkeit da hilft, dann sehr, sehr gut, sehr gerne. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen dranbleiben, als Verein und ich natürlich selber auch.
Zum Schluss die Frage, du hast viel jetzt auch erlebt. Hast du noch fußballerisch irgendwo Ziele mit dem Verein oder wenn du sagst, sportlicher Leiter, ich würde gerne irgendwo hospitieren, ich kann mir den Profifußball gut vorstellen oder sagst du, nee, das ist mein Hobby, das ist cool, ich will noch ein paar Jahre im Tor stehen, sportlicher Leiter machen und nebenbei mache ich meinen Job. Fußball als Hobby.
Also, wie man ja jetzt auch an der spontanen Situation Samstag gemerkt hat, bin ich, glaube ich, für viele Sachen, wo ich einfach sage, das ist jetzt eine Chance oder das ist einfach was Spektakuläres oder da habe ich Bock drauf zu haben, ne? Also, das geht dann von Dschungelcamp bis Hospitieren in der Bundesliga und sportlicher Leiter, sonst wo, also was du auch schon gesagt hast. Also, wenn jemand da Bock hat, was zu machen, ich bin für alles zu haben, wenn ich das gut finde. So, ich bin da auch relativ spontan und sage, finde ich geil, machen wir. So wie mit dem Podcast, wo du mir heute Morgen schreibst, wollen wir einen Podcast machen? Ich sage, heute Abend können wir machen und dann sitzen wir jetzt hier. Sportliches Ziel, ich glaube, wie gesagt, für Bundesliga-Torwart wird es jetzt auch nicht mehr reichen, so wie es damals auch schon nicht gereicht hat. Aber was natürlich geil wäre, wenn wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren mal wieder einen Angriff für die Oberliga nehmen können und unabhängig davon, ob ich dann immer noch erster Torwart bin, weil jünger werde ich auch nicht. Unabhängig davon würde ich gerne noch mal einmal in der Oberliga auflaufen für den MTV Gifhorn. Und das wäre so auch wieder so eine Geschichte, wo sich der Kreis schließt. Und wenn wir das vielleicht schaffen in den nächsten 5 Jahren plus minus, das wäre natürlich absolut geil.
Wo vorne stand mit 43, glaube ich, noch im Tor. Also mach dir mal keine Sorgen. Du hast noch Zeit.
Ja, aber es wird nicht einfacher, ne? Wintervorbereitung kalt, dann machst du
Ja.
Läufe und das zieht dann eher nach, als wenn du 22 bist, ne? Mit so Muskelkater. Also Sonntag gefrorener Kunstrasenplatz in Vosfelde, da bin ich in der ersten Halbzeit, habe ich mich fünfmal hingeschmissen und leider tut mir dann hinterher alles weh. Also es wird nicht einfacher, aber nochmal einmal in der Oberliga auflaufen, wenn es nur für eine Minute ist für den MTV Gifhorn, das wäre natürlich Weltklasse.
Ganz zum Schluss, da schließt sich auch bei uns der Kreis. Hat sich der DFB eigentlich bei dir gemeldet? Hat gesagt, Tobias, du bist ein geiler Junge, super geil. Hier kriegst du deine Aufwandsentschädigung und du wirst uns, weiß ich nicht, keine Ahnung, Dr. Felix Brüch ablösen.
Tatsächlich bisher noch nicht. Also gerne, wenn die so einen Botschafter suchen für Amateurschiedsrichter, bin ich da gerne für zu haben. Da sind wir wieder bei der Spontanität. Aber als ich gestern bei Bild TV live mit reingeschaltet war, hat zumindest von dort, also kam auch die Frage, was ist mit der Aufwandsentschädigung, mit den 1400 Euro, die es, glaube ich, sind. Und ich habe gesagt, ich habe noch nichts gehört und habe ich auch bis heute noch nicht. Aber die Jungs vom Bild hatten wohl
Michael
mit dem
Fröhlich.
DFB Kontakt, Lutz Michael Fröhlich, genau, mit dem hat die wohl gesprochen. Und da hieß es wohl, dass ich die Aufwandsentschädigung bekommen soll. Also warte ich da jetzt einfach mal ganz entspannt auf Rückmeldung und würde mich natürlich sehr freuen. Und wie gesagt, wenn noch für andere Optionen oder Positionen da Bedarf ist, bin ich auch sehr, sehr gerne dabei, mir das anzuhören. Aber dafür, wir kennen uns jetzt ja eine gute Stunde. Hast du mich jetzt, glaube ich, auch kennengelernt, dass ich da, glaube ich, relativ spontan bin und da auf viele Sachen Bock haben kann, wenn ich das gut finde.
Genau, die einzige traurige Person an dem Tag war die Dame, die dich eingeladen hatte zu diesem Fußballspiel. Die hat nicht viel von dir gehabt, weil du nach einer Viertelstunde eben einen anderen Job übernommen hast. Vielleicht lädst du dich ja zum nächsten Spiel wieder ein.
Vielleicht machen wir das so. Zum Glück war die ja mit unserem Marketingbeauftragten Olaf Heuer und noch ihrem anderen Arbeitskollegen zumindest nicht ganz alleine, sondern wir waren immer noch zu dritt. Insofern konnte Nicole das verkraften. Ich glaube, Nicole findet die Geschichte auch ziemlich geil.
Genau, und du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, dass du da einfach abgehauen bist.
Ich hoffe nicht.
Tobias, das war eine geile Geschichte. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Super klasse. Mal gucken, was da noch so passiert in deinem Leben. Jetzt werden alle Augen auf Tobias Krull gerichtet sein, denn das ist ein verrückter Typ. Da kann was passieren. Nicht wahr?
Ich bin gespannt, wo es noch hinführt. In den nächsten Tagen, Wochen, schauen wir mal. Also auf jeden Fall hat es mit dir jetzt echt super viel Spaß gemacht. Also gerne wieder, sage
Natürlich.
ich mal. Ne?
Natürlich. Castells übrigens wechselt. Der bleibt ja nicht in Wolfsburg. Vielleicht wirst du ja doch nochmal Bundesliga-Torwart.
Vielleicht Nummer 4 oder sowas, auch so Standby. Vierter Offizieller, vierter Torwart würde ja passen.
Genau, du kannst irgendwas machen. Wenn was passiert, okay, gehst ins Tor oder du machst den Schiri.
Oder Schiri, genau. Sehr gut.
Allzweckwaffe, ey,
Sehr
Allzweckwaffe.
gut.
Überragend. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf.
Ich wünsche dir was.
Danke für die
Schönen
Zeit.
Abend, ne?
Ciao.
Tschö.